eigentlich bin ich dafür, Kapital mehr zu besteuern.
In meinen Augen hat Robert die grundlegenden Probleme unserer Welt noch nicht verstanden. Man kann nicht jeden Menschen retten.
Also die Frage ist, ist es eine gute Wertspeicherung zu sagen, ein Bitcoin ist in 50 Jahren 10 Millionen wert oder null wert? Ist das für dich Wertspeicherung? Das würde ich jetzt nicht in meinem Portfolio als das sichere Investment sehen.
Du hast die Wette gewonnen und ich musste dir 0,01 Bitcoin schicken.
Ich habe mir von den $800 eine Bitbox gekauft.
Ich möchte ein Thema ansprechen, was sehr emotional war für mich auch. Was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht hat. Thema Steuern. Und du hast diese Petition nicht mitgezeichnet. Warum?
Ich würde diese Position, die ich gerade vertreten habe, auch vor 1000 Leuten, weil ich da fest dran glaube.
Kann eine Freundschaft auf Dauer funktionieren, wenn man sich bei Bitcoin und Steuern fundamental uneinig ist? Robert war schon einmal hier zu Gast und dieses Gespräch hat damals ziemlich viele Zuschauer getriggert. Falls du Teil 1 noch nicht gesehen hast, den verlinke ich dir in den Shownotes. Robert ist ein langjähriger Freund aus dem Studium und promovierter Ökonom. Und im Dezember war er noch ganz klar als Bitcoin-Skeptiker unterwegs. Heute sprechen wir darüber, was seitdem passiert ist und ob sich seine Sicht auf Bitcoin verändert hat. Und da gab es tatsächlich ein paar Entwicklungen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Bei einem Thema liegen wir allerdings immer noch weit auseinander: Steuern. Robert hat unsere erfolgreiche Bundestagspetition zum Erhalt der einjährigen Bitcoin-Haltefrist nicht unterschrieben und er erklärt gleich deutlich, warum. Und am Ende stelle ich ihm noch eine Frage, auf die er überhaupt nicht vorbereitet war. Würde er seine Pro-Steuer-Position beim Blocktrainer-Event vor rund 1000 Bitcoinern live in Köln vertreten? Was er darauf geantwortet hat, erfährst du im Gespräch. Viel Vergnügen mit Robert Idle bei Hard Money. Robert, nervt dich Bitcoin immer noch genauso wie im Dezember?
Nee. Also, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Mein lieblingsamerikanischer Comedian, der eine der größten aller Zeiten, George Carlin, hat mal einen schönen Satz gesagt. Er wurde gefragt, wie er denn schafft, politische Comedy zu machen, ohne sich, ohne daran kaputt zu gehen. Und er hatte den schönen Satz gesagt, dass er aufgehört hat, ein Interesse am Outcome, also am Ende zu haben, sondern einfach nur interessiert dabei ist, um zuzugucken. Und das, diese finde ich, also er sagt das selber, das ist auch ein bisschen krank, wenn man das so für die ganze Menschheit hat, ne, dass man sich gar nicht mehr interessiert, ob das menschliche Experiment klappt oder nicht. Aber so ein bisschen diese Einstellung, dass man interessiert sein kann, ohne emotional zu sehr investiert zu sein, die versuche ich in vielen Bereichen meines Lebens anzuwenden. Und ich glaube, bei Bitcoin habe ich jetzt gerade auch genau so viel investiert, dass ich mich freue, wenn es gut geht, dass es mich aber auch nicht umbringt, wenn es schlecht geht und dass ich mich quasi mit natürlichem Interesse damit beschäftige.
Also mit investiert meinst du nicht Zeit, sondern Geld?
Zeit und Geld, vor allen Dingen auch in Bitcoin. Also egal was passiert, Aha. Bin ich jetzt quasi, wenn der jetzt auf 10 Millionen geht, kann ich damit leben, aber wenn der jetzt auf 0 geht, kann ich damit auch leben.
Okay.
Und deswegen bin ich jetzt quasi vom emotional involvierten fast schon Gegenspieler von deinen Ideen zu einem, ja, mal gucken, was passiert. Und das habe ich in vielen Arten meines Lebens, in vielen Bereichen meines Lebens angewendet oder versuche ich es anzuwenden. Und das macht das Erlebnis einfach viel schöner.
Okay, spannende Entwicklung. Also, wir haben ja im Dezember 2025, also vor 8 Monaten, eine Podcast-Episode aufgenommen und das Feedback war auch gut. Also viele meinten, ja, Respekt, dass ihr euch das überhaupt traut, dass ihr überhaupt noch befreundet seid, mit den unterschiedlichen Meinungen überhaupt noch miteinander redet und dann auch noch vor der Kamera redet. Aber es gab auch Stimmen, die waren sehr, sehr kritisch dir gegenüber. Wie ging es dir nach der Folge?
Eigentlich gut. Also das war besser als erwartet, das Feedback, war konstruktiver als erwartet.
Konstruktiver als erwartet.
Ja, ich fand, also zumindest, also jetzt, wenn man sich die YouTube-Kommentare ansieht, sind ja auch viele, die so sagen, ja, das finde ich so, guck mal, lies mal das. Ich habe auch auf LinkedIn ein paar Leute haben mich auf LinkedIn angeschrieben, die haben mir gesagt, hey, ja, bla bla bla.
Waren das Leute, die du kanntest?
Nee.
Die kannst du nicht?
Also Fremde haben mich auf LinkedIn kontaktiert und gesagt, ja, war spannend, schön die Meinung zu hören, ich bin da deiner Meinung, da nicht deiner Meinung. Und das, ja, fand ich grundsätzlich, unterm Strich würde ich sagen, war gut.
Okay, ich lese mal ein paar Kommentare vor, die ich noch gefunden habe. In meinen Augen hat Robert die grundlegenden Probleme unserer Welt noch nicht verstanden. Das war ein Kommentar. Dann ein weiterer war, man kann nicht jeden Menschen retten. Und dann gab es noch einen, furchtbar anstrengend zuzuhören, den habe ich jetzt auf X, glaube ich, gelesen. Hat das irgendwas mit dir gemacht? Also hast du dann auch drüber nachgedacht oder wie bist du mit diesen Kommentaren umgegangen?
Also der erste mit Probleme der Welt verstanden, mit diesem Menschen würde ich mich gerne mal hinsetzen und die Probleme der Welt besprechen. Weil ich glaube, es gibt ja keine eindeutige Lösung zur Frage, was sind die größten Probleme der Welt? Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig spannende Diskussion wäre, mal über die Probleme der Welt zu reden. Und ich glaube, vielleicht haben wir da jeder unsere Top 5 und vielleicht sind da drei, die sich vielleicht sogar überschneiden oder zwei. Und dann habe ich drei und dann habe ich drei. Fände ich mal eine spannende Diskussion. Das mit anstrengend, ja, das ist meine Persönlichkeit. Dass mich manche anstrengend finden, finde ich, ist okay. Aber ja, andere sind auch nicht leicht.
Ja, okay. Ohne jetzt in das Thema Tiefe einzusteigen, was ist aus deiner Sicht das größte Problem der Welt?
Ich glaube, das größte Problem, was in Zukunft kommen wird, sind die Sekundärauswirkungen des Klimawandels. Also nicht, dass es hier wärmer wird, das ist scheißegal. Ob jetzt hier in Deutschland 2 Grad, 3 Grad, ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Das Problem wird eher sein, in meinen Augen, dass es so 5, 6, 700 Millionen Flüchtlinge gibt. Und da gibt es verschiedene Lösungen, aber alle davon sind schwierig zumindest. Und das ist ein Problem, mit dem wir in 20, 30 Jahren, da müssen wir irgendeine Lösung finden. Und das wird ein ganz großes Problem. Also das würde ich sagen, dass dieses Sekundärproblem, nicht die Erwärmung an sich, sondern die Flüchtlingsströme, die je nachdem so 400, 500, 600 Millionen, das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich sehe, was in unserer Lebenszeit auf uns zukommt. In der jetzigen Situation in Deutschland würde ich sagen, wirtschaftliche Perspektivlosigkeit.
Okay, das nimmst du schon wahr?
Also es ist schwierig, wenn man gerade auch, wenn man auf dem Arbeitsmarkt sich mal umschaut und so, nehme ich schon wahr, dass es schwierig ist. Und dazu kommt noch Verschuldung. Keiner soll den Staatshaushalt zahlen. Demografie, das spielt ja alles mit da rein. Demografie, Wirtschaft, das kommt ja alles miteinander zusammen. Und das würde ich sagen, ist das ein großes Problem, was naheliegend, groß und drängend. Aber ich glaube nicht, das andere ist das größte Problem, was wir in unserer Lebenszeit vor uns haben werden.
Hat sich denn deine Wahrnehmung von Bitcoin nach unserem letzten Gespräch verändert?
Ja, tatsächlich, aber vor allen Dingen aus der Sicht, dass ich interessierter bin, mit weniger Emotionen an meiner Situation oder mit weniger Emotionen, interessierter und weniger Emotionen, was mich auch ein bisschen offener für, was heißt offener, aber was mich auf Diskussionen anders schauen lässt.
Wie kommt es? Hast du eine Antwort darauf?
Ja, es ist erstmal eine Grundhaltung, dass ich zumindest jetzt versuche, weil mein Leben die letzten Jahre war ja auch, hat mir ja zumindest gezeigt, dass ich mal andere Dinge ausprobieren sollte. Und dass ich mich jetzt als jemand sehen, ich möchte mich als jemand sehen, der grundsätzlich interessiert mit weniger Emotionen auf Probleme blickt und dann auch andere Lösungsvorschläge erstmal neutral gegenübersteht. Da kommen wir vielleicht später auch noch zu spezifischen Beispielen.
Ja.
Ich könnte auch jetzt, also ein Beispiel finde ich, da haben wir auch ewig lang drüber diskutiert, ob Bitcoin eine Religion ist oder nicht. Mhm. Und da ist eigentlich die spannendere Frage, und da kann man sich Leute einladen, ist Religion, Religionswissenschaftler, finde ich mittlerweile die spannendere Frage, ist das ein Problem, wenn es eine Religion wäre? Hm. Oder ist das nicht eigentlich, also ich meine, was überdauert in der Menschheitsgeschichte? Pyramiden und Religion, ne? Also ist das, also, ja, Steine und Glauben, das ist das, was wirklich überdauert. Das heißt, grundsätzlich ist das erstmal, ist die Frage, ist es das oder nicht, finde ich, ist ja auch ein bisschen, hat ja mehr Emotionen als die Frage, ist das ein Problem und was bedeutet das? Hm. Finde ich jetzt zumindest.
Ja, wenn du an das letzte Gespräch denkst, gibt es da eine Frage, die du heute anders beantworten würdest?
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 12 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung. Das heißt, direkt in deine eigene Wallet. Was ich besonders schätze, ist der persönliche Kundensupport und die fairen Konditionen. Denn bei Coinfinity gibt es keinen Spread. Die Kosten werden also nicht im Bitcoin-Kurs versteckt, sondern transparent als Gebühr angezeigt. So weißt du schon vor dem Kauf, woran du bist. Wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und du kannst natürlich auch einen praktischen Bitcoin-Sparplan anlegen. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz, hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad, jetzt endlich auch in Bitcoin Orange erhältlich. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Werbung Ende.
Ja, und das hat mich auch geärgert. Du hast mich gefragt, was möchtest du den Bitcoin-Leuten sagen? Irgendwie sowas. Ja. Und da habe ich glaube, was über Klima, weiß ich nicht.
Naja, Klima ist ein Thema.
Klima. Ja. Und das hat mich danach, das mir habe ich schon später eingefallen, dieses Gesetzmäßigkeiten hinterm Preis finden. Das ist erst die 3-mal grün, 1-mal rot Regel und so weiter. Nee, da bin ich, also das, da glaube ich nicht dran. Das ist einfach nur Korrelation aus. Und es ist ja dann genau das passiert. Ja, dann klappt das eine Modell nicht, ja, dann finden wir ein anderes. Und da bin ich Ökonometriker und Statistiker zu Genüge zu sagen, okay, wir können noch 30 Jahre lang immer wieder ein neues Modell entwerfen und irgendwas, wir finden irgendwas, was passt. Und wenn man es nicht kausal erklären kann, ist es im Zweifel nichts, woran ich zumindest glauben will.
Ja, die Preisdiskussion ist aber auch unter Bitcoinern sehr umstritten. Ja. Also es gibt zum Beispiel Bitcoiner, die dem Power Law sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Ich finde das wahnsinnig interessant, das Thema. Habe mit Holger Wolf auch ein Interview dazu gemacht, was sehr, sehr oft geklickt wurde. Also das scheint die Gemüter zumindest zu bewegen. Also da bist du nicht alleine. Da könntest du auch Bitcoiner finden, die auf deiner Seite sind.
Ich als Ökonom würde die Frage umformulieren und sagen, okay, wir haben die Gesetzmäßigkeit, an die ich zumindest glaube, ist, Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Das heißt, jetzt ist ja erstmal spannender, dann zu fragen, okay, Angebot einigermaßen fix. Da kann man auch argumentieren, ob jetzt verschiedene Zertifikate als Angebotserweiterung gehen, okay.
Also du meinst zum Beispiel ETPs und sowas?
Genau, genau. Ob das mehr Angebot ist oder auch Prediction Markets, dass man auf Polymarket für Bitcoin wetten kann, ist ja nichts anderes als eine Angebotserweiterung. Aber die spannendere Frage ist, was passiert mit der Nachfrage und wie entwickelt sie sich? Und dann geht man ja über Segmentierung des Marktes, also dann könnte man über Modelle entwickeln, über die Segmentierung des Marktes, sagen, okay, jetzt haben wir die Gruppe, dann kam als nächstes die Gruppe, jetzt haben wir noch ganz, ganz viele andere Gruppen, warum sollten die dann und dann und dann und was hat das für Auswirkungen? Anstatt einfach zu sagen, ja, wir haben jetzt hier so einen Graph und dann nehmen wir da nur ein Modell und der den Graph in der Vergangenheit gut abbildet. Und dann sagen wir, jetzt geht das auch in der Zukunft so weiter. Das befriedigt mich überhaupt nicht.
Okay. Ich habe die Community gefragt, ob sie Fragen an dich hat. Auf X. Und die Kommentare waren relativ vernichtend, aber es ist halt auch X, muss man dazu sagen. Okay. Es kam aber eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Und das war die Frage von Adam Schmidt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Was ist denn sein Ziel, mit dir einen Podcast zu machen? Auch wenn du ihn überredet hast, muss er ja irgendeinen Sinn darin sehen. Und es hat mich deswegen beschäftigt, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass du jetzt wieder einfach geroastet wirst, ja, ohne zu wissen, worauf du dich einlässt. Deswegen haben wir im Vorhin dann auch nochmal drüber gesprochen. Aber was ist deine Motivation, nochmal mit mir zu sprechen?
Also erstmal, weil du mich eingeladen hast. Und weil ich den Anspruch an mich selbst habe, meine Freunde in allen ihren Sachen zu unterstützen, sofern es nicht gegen meine eigenen Ideale geht.
Ja, da werden wir am Schluss noch drüber sprechen. Emotionales Thema.
Kommen wir nachher noch zu. Das Zweite ist, ich finde es immer spannend, mit Leuten zu reden, die nicht deiner Meinung sind, wenn man da irgendwie eine zivile Diskussion haben kann. Und das nehme ich für uns in Anspruch, dass wir das haben. Ich fand, wie gesagt, das Feedback nach dem ersten Podcast grundsätzlich gut. Und als höhere Mission, da ich mich ja jetzt wahrscheinlich wieder Richtung Deutschland lebensmäßig orientieren werde, bin ich der Meinung, dass wir, also unterschiedliche Fachrichtungen haben unterschiedliche Denkschulen. Und es ist viel interessanter zu sehen, wie Leute denken, als das, was sie sagen, in meinen Augen. Und wenn je nach Fächer hast du ganz andere Arten zu denken. Und ich finde, dass der ökonomische, der Mikroökonom, das Mikro, die mikroökonomische Gedankenschule nicht zu wenig verbreitet ist.
Und zu wenig verbreitet. Zu,
würde ich sagen, dass es viele Dinge gibt im öffentlichen Diskurs, die eine Prise Mikroökonomie bräuchten. Und es gibt zu viele Dinge im, oder es gibt genug Ökonomen, die was von Zinsen erzählen. Das ist was anderes. Das bin ich ja auch selber nicht. Aber ich glaube, dass von der Gedankenschule her die Mikroökonomie grundsätzlich verbreiteter sein könnte. Und das, dem könnte ich helfen.
Okay, und du würdest dich als Mikroökonom bezeichnen?
Ich bin Mikroökonom.
Und was ist der Unterschied zu anderen Ökonomierichtungen?
Also Mikroökonomen untersuchen, wie quasi wie Organisationen, Organismen funktionieren. Organismen im wirtschaftlichen Sinne. Dazu zählt Spieltheorie, dazu zählt Auktionstheorie, dazu zählt Vertragsdesign, im Grunde auch Pricing und so weiter und so fort. Also die Denkschule, wir haben Anreize, wir haben aber auch knappe Ressourcen und so weiter. Dazu gehört nicht quasi das große Ganze. Was passiert? Geldmenge, es gibt ja diese Formel Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit gleich Preis mal Realvermögen. Das ist Makroökonomie, also das große Ganze.
Keynesianische Makroökonomie.
Keynesianische. Ja, die Frage ist, keynesianisch wäre dann ja die große Frage, was machen wir mit der Formel? Und da würde ich mir den Vorteil zugeben, dass ich komplett emotionslos auf die Sache gucken kann. Ich habe da nie veröffentlicht, ich habe da auch nicht das Detailwissen, aber ich habe auch keine Stakes in the game, wie man so schön sagt. Also ich habe keine Paper, die ich verteidigen möchte. Ich habe keinen Ruf zu verlieren in der Makroökonomie. Ich kann da einfach das sagen, was ich für richtig halte, mir beide Seiten anschauen und sagen, das macht für mich Sinn.
Wir werden auch noch gleich drüber sprechen. Ich werde dich mit ein paar Narrativen aus dem Bitcoin Space konfrontieren. Bevor wir dazu kommen, eine letzte Frage zum letzten Mal. Und zwar haben wir eine Wette abgeschlossen vor einigen Jahren. Und zwar ging es um den Bitcoin-Preis Ende 2025. Und ich habe die Wette verloren. Du hast die Wette gewonnen und ich musste dir 0,01 Bitcoin schicken. Das war natürlich eine herbe Niederlage. Und es ging ja nicht mal um wenig Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel es da wert war. Waren es 1.000 Euro mehr?
80.000, also 800, ja, Dollar.
Ah ja, okay, knapp 1.000 also. Also ja, es war schon eine ernste Wette. Ja. Hast du diese 0,01 Bitcoin noch? Und wenn ja, wie verwahrst du sie?
Ich habe mir von den 800 Dollar eine Bitbox gekauft. Ja, und die sitzen jetzt in meiner Bitbox, die ich beim Umzug beinahe nicht verloren hätte, aber irgendwo verstaut hätte, wo ich sie nicht wiedergefunden hätte oder schwer wiedergefunden hätte, was ja auch vielleicht gar nicht schlecht ist.
Hast du deine C-Phrase gesichert, extern nochmal auf Metall?
Ja, also Metall nicht, aber
hast du noch vor, die mit Metall zu sichern?
Nicht in der nahen Zukunft.
Würdest du es vom Bitcoin-Preis abhängig machen, ob du es nicht noch doch in Metall sicherst?
Theoretisch ja.
Gut, ich weiß schon, was ich dir zu Weihnachten schenke.
Wenn Metall da ist, kann ich es benutzen.
Okay. Hat das denn geklappt, das einzurichten?
Es hat über eine Stunde gedauert oder zwei Stunden. Es hat mich viele Haare gekostet. Ungefähr die Hälfte. Die Hälfte. Für meine dicken Finger mit denen. Also das wäre quasi eine Produktidee. So eine Wallet für Leute mit dicken Fingern.
Das kommt tatsächlich bald.
Also und mit schlechten Augen.
Ja, das die Bitbox wird ein Touch-Display rausbringen und dann wird es auch einfacher sein für Leute mit Wurstfingern.
Genau. Die Wurstfinger-Edition. Ja.
Genau,
die
ja.
Die Wurstfinger-Edition.
Ist noch ein Marketing-Tipp an die Bitbox. Bitte Wurstfinger-Edition.
Wenn ich weiß, was die Bitbox ist, Links in der, Link ist in der
Beschreibung. Ja, die Werbung kommt noch irgendwann. Entweder sie war schon oder sie kommt noch.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Gibt es jetzt übrigens auch in Orange.
Oh.
Genau.
Ah ja, dann.
Gut, also wir haben uns für heute ja ein neues Format überlegt, wollen wir, und das wollen wir mal ausprobieren. Und zwar geht es um Bitcoin-Narrative, die viele, wenn nicht sogar die meisten Bitcoiner für wahr halten. Und ich möchte dich damit konfrontieren. Das sind jetzt insgesamt 7 Aussagen und noch ein Bonus. Und du darfst zu jeder Aussage sagen, ob du dem zustimmst, ob du widersprichst oder ob du teilweise zustimmst. Und ich werde dich natürlich dann auch fragen, warum. Wir fangen auch ganz sanft an mit Narrativen, die du wahrscheinlich auch schon kanntest. Und Aussage Nummer 1 ist, Bitcoin ist digitales Gold und eignet sich langfristig als Wertspeicher. Stimmst du dem zu?
Dem ersten Teil stimme ich zu.
Also, dass Bitcoin digitales Gold ist.
Digitales Gold, ja, kann man so sehen. Also mit digital Gold dann auf die Eigenschaften des Goldes, die quasi die Speicherungseigenschaften, des Wertspeicherungseigenschaften des Goldes. Jetzt nicht sagen, Gold hat ja auch noch irgendwie Leitfähigkeiten und so, aber wenn du die raus subtrahierst und das digitales Gold, ja, würde ich so sehen. Langfristig ist halt die Frage, was langfristig? Langfristig, also etwas, was 15 Jahre alt ist, dem würde ich jetzt nicht die Eigenschaft zugeben, dass es jetzt noch 1000 Jahre hält. Also langfristig, John Maynard Keynes sagt, langfristig sind wir alle tot. Also, aber langfristig würde ich mir schwer tun zu sagen, ja, das ist langfristig eine Wertsteigerung, wir haben 15 Jahre Daten. Das ist mir ein bisschen dünn, um dieses langfristig. Aber wenn du sagst, langfristig für 3 Jahre, ja, könnte ich mit.
Mhm. Und wenn wir jetzt unsere Lebzeit betrachten und mit langfristig, ich sag jetzt mal 50 bis 100 Jahre nehmen, würdest du dann dem zustimmen?
Dann würde ich ihm nicht zustimmen.
Nicht?
Also dann würde ich sagen, es gibt die Möglichkeit, es gibt ein Szenario, das ist auch durchaus wahrscheinlich, aber das andere Szenario ist auch nicht unwahrscheinlich genug.
Dass Bitcoin gegen Null geht, meinst du?
Oder dass es eben den Wert nicht speichert, dass der Wert auf 20, 10, was weiß ich, wir sind gerade bei 60.000 geht und dann wäre es ja keine Wertspeicherung mehr. Außer du sagst im ganz engeren Sinne, dass es irgendeinen Wert speichert. Ich glaube, irgendeinen Wert wird es immer haben. Aber der kann halt sehr niedrig sein. Und für Wertsteigerung, für mich wäre jetzt quasi, dass es zumindest den Wert einigermaßen hält, plus minus. Mhm. Ja, oder minus 10%. Und da würde, mit einer ziemlichen Sicherheit. Und da würde ich sagen, haben wir noch nicht genug Daten. Also würde ich sagen, würde ich nicht unterschreiben, okay, dass es langfristig den Wert. Das ist, könnte ja.
Satoshi Nakamoto hat selbst mal gesagt, entweder es funktioniert oder nicht, 0 oder 1. Also entweder der Preis wächst, solange die Menschheit produktiver wird, oder Bitcoin geht gegen 0. Und ich halte das aus spieltheoretischer Sicht auch für ziemlich plausibel. Und man könnte es zum Beispiel aus den Eigenschaften ableiten, die Bitcoin hat, die ja relativ ähnlich sind zu Gold. Macht es keinen Sinn für dich?
Doch, also ich kann mir auch vorstellen, dass es hält. Nur ist die Frage, wenn du als Wertspeicherung, würdest du was investieren mit dem Gedanken, dass es den Wert speichert und der Wahrscheinlichkeit, in der hinreichend großen Wahrscheinlichkeit, was heißt hinreichend groß, aber in einer Wahrscheinlichkeit, dass es gegen Null geht. Also die Frage ist, ist es eine gute Wertspeicherung, wenn man mal ganz extrem zu sagen, ein Bitcoin ist in 50 Jahren 10 Millionen wert oder Null wert. Ist das für dich Wertspeicherung?
Ja gut, ich habe ja meine persönliche These. Es ist ja, die Wette, die ich jetzt für mein Leben eingehe, ist ja, Bitcoin geht gegen unendlich beziehungsweise steigt mit der Produktivität der Menschheit. Und das ist die These, für die ich bereit bin, Konsequenzen zu tragen. Ja, aber weil ich die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin gegen Null geht, halt sehr, sehr gering halte. Das ist bei dir anders, habe ich jetzt rausgehört.
Genau. Ich würde sagen, es gibt die Chance und deswegen bin ich als Investor auch investiert. Aber das würde ich jetzt nicht in meinem Portfolio als das sichere Investment sehen.
Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten Aussage. Wir haben ja noch ein paar vor uns. Inflation ist eine versteckte Steuer.
Das kommt drauf an, wie du Steuer definierst. Wenn du sagst, Steuer ist eine Abgabe, also etwas, was uns ärmer macht, dann sage ich ja, dass jede Art der Inflation uns ärmer macht. wenn du sagst, Steuer ist etwas, was uns ärmer und gleichzeitig den Staat reicher macht, also quasi verschiebt. Das ist die Theorie der Geldmengenerweiterung, sorgt dafür, dass das allgemeine Einkommensniveau sinkt. Dann würde ich sagen, dass das auf manche Arten der Inflation trifft, aber nicht auf alle.
Mhm.
Also es gibt auch Inflation auf der Angebotsseite, machen den Staat ja nicht reicher. Abgesehen von der, dass er mehr Umsatzsteuer kriegt.
Ja.
Aber nicht, zumindest nicht in dem Maße. Sondern dass es einfach nur, Angebot wird teurer, dann kriegt irgendein Konzern, die Konzerne machen damit mehr Geld, aber der Staat ja nicht unbedingt.
Ich würde behaupten, dass 99% der Bitcoiners so sehen, wie du es zuerst genannt hast, nämlich dass Steuern den Einzelnen immer ärmer machen und von dem her sind wir dann aber auf derselben
Seite.
Dann
würde ich sagen, wenn Steuern den Einzelnen ärmer machen, aber nicht zwangsläufig an den Staat gehen müssen, dann ja, also Inflation macht die Menschen ärmer.
Beziehungsweise, dass der Staat es halt nicht so effizient nutzt, das Geld, wie ein Einzelner das tun würde. Das steckt ja
mehr. Das ist ja dann noch eine andere Frage. Das ist ja eine ganz andere Frage. Aber da bin ich auch eher auf der Seite, dass der Staat, aber das können wir ja später noch drüber diskutieren.
Auf Ex habe ich gelesen, schwieriger Typ, der denkt so viel. Das kommt hier auch wieder raus. Ja.
Aber das ist aber jetzt auch wieder für mich der Ökonom. Habe ich auch mit Faszinieren in meinen ersten Seminaren festgestellt, dass eigentlich sich keiner über die Modelle an sich interessiert, sondern vorwiegend über die Annahmen. Und dann ist ja die Frage, wenn du den Satz siehst, was heißt denn überhaupt Steuer? Und wahrscheinlich sind wir da oft, und das würde ich grundsätzlich, deswegen würde ich auch gerne mal mit den Leuten mehr diskutieren, dass wir oft auch in vielen Sachen einer Meinung sind, wir verstehen die Wörter nur anders. Und wenn du sagst, Steuer ist etwas, was grundsätzlich uns ärmer macht, dann ja, bin ich dabei.
Kommen wir zur dritten Aussage. Bitcoin gibt Menschen echte Eigentumsrechte. Selbstverwahrte Bitcoin können anders als Bankguthaben nicht eingefroren, nicht beschlagnahmt und nicht zensiert werden.
Da sind ja vier Aussagen gebündelt.
Eingefroren, beschlagnahmt, zensiert.
Genau. Eingefroren geht, glaube ich, technisch nicht. Kenne ich mich nicht mehr gut. Geht nicht, also ja. Beschlagnahmt können sie ja. Also die Amerikaner oder die Deutschen auch. Sachsen hat doch, also du kannst ja Bitcoin beschlagnahmen. Das
machen geht ja um Bitcoin in Selbstverwahrung. Und die beschlagnahmten Bitcoin waren Bitcoin von Börsen.
Aber ich könnte doch jetzt auch deine Wallet finden und die nehmen. Und dann habe ich sie.
Ja, aber wenn du die Wörter nicht hast, ist egal. Wenn du nur die Bitbox hast.
Dann suche ich nach metallischen Gegenständen. Das geht bei mir nicht. Und dann habe ich
sie. Ja, aber deine SD-Karte könnte man ja finden oder dein Papier.
Genau, ja. Und
aber das ist nicht gemeint tatsächlich. Selbstverwahrte Bitcoin sind quasi Bitcoin, die du im Zweifel halt nur in deinem Kopf hast zum Beispiel.
Ja, dann, wenn du sagst, okay, ja, es gibt eine Möglichkeit, dass die nicht beschlagnahmt werden können, ja, dann ja. Was aber halt von der Tatsache, also es wurden aber halt Bitcoin beschlagnahmt. Deswegen.
Ja, aber von Börsen. Genau. Also nicht von Menschen, ging es nicht um die Seed Phrase tatsächlich.
Ja. Wenn du sagst, okay, die Seed Phrase ist in deinem Kopf und sonst nirgendwo anders, ja, dann können sie nicht beschlagnahmt
werden. Oder halt
werden.
Nicht auffindbar, weil du halt so ein gutes Setup hast, dass niemand weiß, wo du sie aufbewahrst. Du kannst sie ja auch außerhalb deiner Wohnung aufbewahren, selbst wenn morgens um 6 Uhr jemand bei dir klingelt und erstmal eine Durchsuchung kommt.
Ja, dann, was war das dritte?
Zensiert.
Ja, soweit ich das verstehe, geht's auch nicht. Und dann erste war Eigentum.
Genau,
das ist ja
echte Eigentumsrechte, anders als bei Banken.
Je nach Definition von Eigentum, weil es gibt ja auch, also Eigentum kann ja auch eine Durchsetzbarkeit voraussetzen. Und es ist ja, soweit ich mich informiert habe, nicht durchsetzbar. Das heißt, wenn du deinen Bitcoin verlierst, hast du kein Recht darauf, ihn wieder zu bekommen. Und je nachdem, wie du Eigentum definierst, ist es dann kein Eigentum.
Wenn du meinst, der Fall, dass ich meine Bitcoin verliere, dann bin ich sozusagen nicht mehr im Besitz. Das ist aber nicht...
Nein, aber in der Eigentums... Und das ist auch wieder, in der Eigentumsphilosophie zählt Durchsetzbarkeit als Voraussetzung für Eigentum. Je nachdem, wie du Eigentum definierst. Und das heißt, wenn du sagst, okay, ich nehme die strikte Eigentum, dann ist es kein Eigentum, also keine Möglichkeit des Eigentums, der Eigentumssicherung, wenn du sagst, okay, ich will aber, das meine ich gar nicht, sondern nur dieses, ja, dann ist es, ja. Wenn du sagst, die zweite Eigentum beinhaltet, dass es nicht beschlagnahmbar und so weiter, wenn das meine Definition für Eigentum ist, ja.
Ja.
Aber wenn du auf andere Definitionen von Eigentum gehst, dann muss die Durchsetzbarkeit gegeben sein und dann wäre es quasi kein reines.
Ich kann ja nochmal präzisieren. Also unterm Strich geht es ja um die Frage, ob du siehst, dass Banken dich theoretisch enteignen können oder dein Konto einfrieren können oder dich ausschließen können aus politischen Gründen oder so. Und dass das bei Bitcoin eben nicht möglich ist. Ob du das anerkennst.
Ja, das erkenne ich ja.
Okay. Gut, dann kommen wir zur Aussage 4. Der Wert eines Gutes ist immer subjektiv. Einen objektiven, intrinsischen Wert gibt es nicht. Auch nicht bei Gold oder bei Bitcoin. Das ist etwas, darüber haben wir schon sehr viel gestritten. Das hat mich echt schon viele Nerven gekostet. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du jetzt sagst.
Die Frage ist, und jetzt sind wir wieder tief in der, was ist objektiv? Und objektiv für mich, und da nehme ich eine gängige Definition, ist quasi das, worauf wir uns als Gesellschaft einigen, ohne dass wir nicht funktionieren könnten. Also wenn wir, es gibt ja also die Theorie, dass nichts objektiv ist, alles ist subjektiv, aber dann könnten wir als Gesellschaft nicht funktionieren.
Wieso denn?
Weil dann Gesetze auch keinen Sinn machen. Wenn ich dir jetzt in den Kopf schieße und dann sagt jemand, ja, du hast ihr Leben beendet, sage ich, nein, aus meiner subjektiven Sichtweise geht das Leben jetzt richtig los. Aber wir haben uns dann objektiv haben wir uns darauf geeinigt, dass objektiv haben wir uns auf Uhrzeiten geeinigt, objektiv haben wir uns, also im Sinne von, wir brauchen ein irgendwas, was wir als objektiv bezeichnen können.
Lass uns mal bei Wert bleiben anhand eines konkreten Beispiels. Ja, wir müssen jetzt nicht gleich Gold oder Bitcoin nehmen, das sind ja abstrakte Dinge, aber nehmen wir mal ein Glas Wasser. Gibt es einen objektiven Wert für ein Glas Wasser?
Nein.
Hast du Nein gesagt?
Ich habe Nein gesagt.
Okay. Aber trotzdem funktioniert die Gesellschaft doch. Auch wenn jeder einen anderen Wert hat, je nach Situation.
Ja, aber wir einigen uns objektiv, was ein Glas Wasser ist. Oder wir einigen uns objektiv auf die Maße, also ein Liter und so weiter, Flasche und so weiter. Und der Wert ist ja quasi ein Resultat der subjektiven Werte. Also im Markt, sagt er, der Marktpreis ist ja in irgendeiner Weise, entsteht er ja dadurch, dass wir subjektive Werte haben und quasi das Marktgleichgewicht. Was aber dann, also der Euro-Wert ist ja dann wieder objektiv. Also ein 100-Euro-Schein ist 100 Euro wert. Und ein 20-Euro-Schein ist 20 Euro wert. Wenn du jetzt sagen würdest, nee, das sind beides objektiv. Also objektiv 100 Euro wert, objektiv 20 Euro wert. Das heißt, 5 20-Mark-Scheine sind 100 Mark. Das ist ja objektiv. Wenn subjektiv wäre, würdest du jemanden finden, der dir für einen 100-Euro-Schein.
Es geht um die Frage, ob Wert grundsätzlich immer subjektiv ist oder auch objektiv sein kann.
Werte würde ich sagen, sind subjektiv, aber Preise sind objektiv. Dann wieder. Also der Marktpreis ist objektiv.
Dann stelle ich jetzt noch eine Folgefrage, um es konkreter zu machen. Hat Bitcoin einen intrinsischen Wert für dich?
Nein. Also, nein im Sinne von, wir haben keine objektiven, das heißt als Gesellschaft, vollkommen akzeptierten Maßeinheiten, die Bitcoin einen Wert geben können. Das ist, wenn man sich zum Beispiel Unternehmensbewertung anschaut, Unternehmensbewertung, Marktkapitalisierung, was weiß ich, 1 Milliarde, eine Billion, SpaceX oder so, bestehen ja aus zwei Teilen. Das eine sind die Earnings. Und man da sagt ja auch immer, Marktkapitalisierung ist Earnings mal Multiplier. Und Earnings wäre dann quasi das Objektive, wobei da auch ein bisschen Subjektivität, ein bisschen Geschichte. Und der Multiplier ist eine Geschichte. Das ist subjektiv. Aber das Earnings wäre ja quasi das, was wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass wir so Cashflow objektiv als Geld und Earnings nehmen wir quasi so hin als richtig, als objektiv. Und das wäre dann quasi in der intrinsischer Wert, was ist intrinsischer Wert eines Vermögensgegenstandes, wäre quasi der intrinsische Wert, das, was wir, das Gerüst, auf das wir uns geeinigt haben, Cashflows und so weiter.
Und aber es sind doch immer Individuen, die einen Wert beimessen können. Eine Gesellschaft ist ja etwas Abstraktes, was es in dem Sinne gar nicht real gibt, was gar keinen Wert bemessen kann. Es hat ja kein Gehirn in dem Sinne, sondern es besteht ja aus Individuen, die alle eine eigene Einschätzung haben von der Wahrheit. Das ist ja eigentlich der Gedanke von
Ja.
Von es gibt.
Aber das wäre dann ja in der, ihr kommt drauf an, wie du intrinsischer Wert bezeichnest. Also als intrinsischer Wert würde ich jetzt persönlich bezeichnen etwas, entweder etwas, auf was wir uns geeinigt haben, ein Finanzkonstrukt, auf das wir uns geeinigt haben, und das sind ja Earnings.
Aber wer einigt sich denn?
Also wenn genug Leute einigen, hinreichend viele Leute. Jetzt ist die Frage, was heißt hinreichend viel? Und das ist ja auch der Witz bei Bitcoin in der Story, dass irgendwann, wenn hinreichend viele Leute sagen, ja, das passt, dann hat es ja wieder einen Wert. Dann hat es ja wieder objektiven Wert, sagen wir so.
Ja, okay.
Macht das Sinn? Wenn Sie, aber da sind wir halt noch nicht. Genau, da sind wir halt noch nicht. Aber im Finanz...
Naja, es gibt halt einen Marktpreis von Bitcoin. Genau. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ja, Bitcoin ist wertlos. Ja. Dann könnte man sagen, na gut, dann gib mir halt einen Bitcoin, wenn du sagst, ein Bitcoin ist wertlos. Okay, aber lass uns mal weitergehen. Das fand ich jetzt aber interessant, dass du sagst, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, weil ich habe da auch schon mal eine andere Meinung von dir gehört. Das scheint sich in der Zwischenzeit geändert zu haben. Aussage Nummer 5. Jetzt wird spannend, weil ich mit einem promovierten Ökonomen spreche. Eine wachsende Wirtschaft braucht keine wachsende Geldmenge.
Wachsend, also ich bin, was Inflation angeht, in dem relativ kleinen Team null. Am besten, die Preise bleiben immer stabil. Wir haben immer die gleiche Preise. Wäre auch fantastisch, dann kann man vergleichen und so weiter über Zeitreisen.
Ist das denn kompatibel mit der Realität? Weil wir werden ja immer produktiver, wir können Dinge billiger produzieren. Yeah. Das würde sich dann ja im Preis gar nicht widerspiegeln.
Doch, also Inflation ist ja quasi der Gesamtbasket der Dinge. Und manche Sachen werden ja Sachen billiger, aber trotzdem haben wir Inflation.
Ja, weil die EZB Geld druckt. Zum Beispiel. Ja. Und die FED.
Ja, genau. Aber sie hätte ja trotzdem... selbst wenn Dinge billiger werden, können ja andere Dinge teurer werden. Es ist ja nicht so, dass alles immer billiger wird. Und dann hast du, ich bin der Meinung, dass es am, also Preis, Ökonomen sind wahnsinnig schlecht darin, Dinge zu benennen. Also sie sagen ja Preisstabilität, was ja literarisch so klingt wie Nullinflation. Ja. Und was Ökonomen sagen, nee, Preisstabilität ist 2%. Ich bin klares Team, Preise sind immer gleich. Oder das Preisniveau sollte gleich sein, was dazu führen sollte, dass, wenn die Gesellschaft wächst, bräuchten wir ein bisschen Geldmengenausweitung, um die Preise stabil zu halten. Quasi, dass die Preis, der Geldmenge
mit der... Du meinst die Produktivität der Gesellschaft, wenn die wächst.
Genau, wenn die wächst, aber nur quasi angeknüpft an die Gesellschaft. Und wenn die Geldmenge sinkt, wenn die Gesellschaft weniger produktiv wird, also das Realeinkommen sinkt, müssten wir dann dementsprechend auch wieder mit der Geldmenge regeln, dass wir die Preise konstant bleiben.
Aber was ist denn die Antwort dann auf die Frage, eine wachsende Wirtschaft braucht keine wachsende Geldmenge? Weil du hast ja jetzt gerade beschrieben, was du gut finden würdest, aber braucht eine wachsende Wirtschaft eine wachsende Geldmenge? Weil die EZB würde ja sagen, ja. Sagst du auch ja?
Ja, aber nicht in dem Ausmaße. Also nur um das Preisniveau auf 0% Inflation zu halten. Okay. Und nicht, um noch nachzufeuern. Okay.
Das heißt, wenn die EZB sagen würde, wir haben das Ziel 0% Inflation, dann wärst du d'accord.
Das wäre quasi so meins.
Weil du an dieser Stelle noch dabei bist, sind Bitcoin und die großen Fragen wahrscheinlich genau dein Thema. Und wenn dir solche Gespräche gefallen, dann freue ich mich über ein Like und ein Abo meines Kanals Hard Money. Das ist für dich komplett kostenlos, hilft meiner Arbeit aber sehr und du verpasst keine neue Folge. Falls du Hard Money darüber hinaus direkt unterstützen möchtest, dann lass auch gerne ein paar Satoshi da. Lightning und Bitcoin-Adresse in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Und wenn du schon immer mal wissen wolltest, was Bitcoin ist und warum Menschen auf der ganzen Welt Bitcoin nutzen, dann hör gerne in meinen anfängerfreundlichen Podcast Bitcoin kurz erklärt rein. Jede Folge dauert maximal 21 Minuten und du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, ist natürlich kostenlos und du findest ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zurück zur Folge.
Dann kommen wir zur nächsten Aussage, geht in dieselbe Richtung. Fallende Preise sind nicht grundsätzlich schlecht. Für eine Volkswirtschaft.
Bin ich d'accord?
Ja, gut, dann können wir zur nächsten Aussage kommen.
Ich finde das gar nicht schlecht, dass, was weiß ich, Fernseher immer, Flüge wurden lange Zeit billiger und so weiter. Grundsätzlich sind die nicht schlecht.
Aber was sind dann die Güter, die aus deiner Sicht immer teurer werden, um auf 0% Inflation zu kommen? Weil wenn alles immer günstiger wird, müssen wir ein deflationäres System haben?
Es wäre, also unter Umständen kann das auch passieren, dann müssen wir die Geldmenge anpassen. Grundsätzlich ist es ja so, dass es immer wieder, also es gibt Güter, die durch technischen Fortschritt oder so günstiger werden. Mhm. Dann gibt es Güter, die durch Markt, durch Markteinflüsse teurer werden. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Mietenexplosion weniger mit der Geldmengenausweitung als mit dem Markt zu tun hat.
Okay.
Weil es ja vor allen Dingen in den USA gibt es ja auch Städte, nicht viele, aber in Houston ist ja zum Beispiel eine, wo die Mieten nicht viel gestiegen sind in den letzten 20 Jahren.
Sind da Menschen weggezogen?
Nee, oder? Sind sogar Menschen hinzugezogen. Aber Angebot und Nachfrage, es wurde halt auch wie blöd gebaut. Und das ist quasi der Haupttreiber der Mieten, vor allen Dingen Angebot und Nachfrage.
Ja, gut.
Nachfrage hat natürlich immer was mit Geldmenge zu tun. Also jetzt gerade auch wegen nach Corona, die Inflation nach Corona war ja vor allem auch, soweit ich das mitbekommen habe, dadurch getrieben, dass die Leute ihre Checks gekriegt haben und so weiter. Aber ja, es ist ja manche Teile, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, kommt darauf an, was die Inflation ausgelöst hat und warum die Preise steigen. Und wenn die Preise durch eine Angebotsverknappung steigen, dann ist das, ja, das, die Preise können halt durch eine Angebotsverknappung steigen.
Ja, die aber in der Regel temporär sind. Aus Sicht von Bitcoinern oder aus Sicht von denjenigen, die der österreichischen Schule folgen, ist es ja eine andere ökonomische Strömung als jetzt zum Beispiel der Keynesianismus, mit dem du sehr gut vertraut bist. Aus der Sicht würde man sagen, Produktivitätszuwachs führt immer im Schnitt zu Deflation, weil alles günstiger werden muss, wenn wir immer mehr Menschen sind, die alle produktiver werden.
Es werden aber nicht alle Menschen produktiver.
Naja, aber...
Ja, das gibt's ja das schöne Beispiel. Und das ist ja gerade auch ein Grund, was man ökonomisch mit ökonomischer Theorie untermauern kann. Es gibt ja das schöne Beispiel von vor 60, 70 Jahren, dass das Streichquartett, was seit 300 Jahren das gleiche Stück spielt, ist nicht effizienter geworden. Weil du fürs Streichquartett brauchst du 4 Leute. Brauchtest du vor 200 Leuten 4 Leute, brauchtest du jetzt. Dadurch, dass aber alle anderen Bereiche oder viele andere Bereiche der Wirtschaft produktiver geworden sind, musst du denen das Gehalt erhöhen. Sind die teurer geworden? Obwohl die Produktivität genau gleich gestiegen ist. Weil sonst, also, ja, du musst halt, also, dadurch, dass die andere Seite produktiver wird, müssen die Unproduktiven mehr Geld bekommen, sonst machen sie es nicht. Sie können ja nicht produktiver werden. Das ist ja auch ein Problem.
Ja, in einer inflationären Gesellschaft, die haben ja Kaufkraftverlust, einen realen Kaufkraftverlust. Das hat dann ja nichts damit zu tun, dass sie nicht produktiver geworden sind, sondern dass man ihre Kaufkraft wegnimmt, weshalb sie mehr Geld wollen. Also es ist ja quasi im System schon festgelegt von vornherein.
Du wirst aber immer das Problem haben, wenn jetzt ein Bereich produktiver wird und der andere nicht und die Produktivität sich in deinen Gehältern niederspiegelt. Was wird dann sagen? Okay, dann der Bereich wird produktiver, das heißt, da kannst du mehr Geld bezahlen. Das heißt, das Angebot an Menschen verknappt sich. Also das Angebot an Arbeitern, die den unproduktiven Bereich machen möchten, verknappt sich. Und wenn sich das Angebot verknappt, musst du die Gehälter erhöhen oder die Preise für das Streichquartett erhöhen. Du musst die Gehälter erhöhen, dann musst du die Preise für die Streichquartett erhöhen.
Genau, in einem inflationären System ist es so, ja.
Das ist auch in einem, wo die Geldmenge konstant ist. Und das sorgt ja dann dafür,
ja,
dass der Preis...
Das ein inflationäres System, mehr oder weniger, weil du ja die Deflation unterdrücken würdest. Also würde ich...
Du wirst diesen Effekt, diesen Substitutionseffekt, wirst du auch in einem deflationären System haben. Wenn dann ein Bereich immer produktiver wird, musst du dem anderen mehr zahlen.
Ich bin mal gespannt, ob dich wieder jemand auf LinkedIn anschreibt und mit dir darüber diskutiert.
Fände ich mal spannend, aber das macht schon... Also... Ich finde das schon sehr plausibel, dass du sagst, ja, manche Bereiche werden halt nicht. Die Frage ist, können wir die produktiver machen? Das ist ja auch mit der Pflege und so weiter.
Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz. Ein Grund, warum Gesundheitskosten so gestiegen sind, ist ja auch, weil die nicht produktiver geworden sind in gewisser Weise. Und das heißt, wenn du nicht produktiver wirst, musst du mehr zahlen.
Ja, das ist jetzt ein neues Themenfeld, das du aufgemacht hast. Da würde ich dir auch widersprechen, aber mit Blick auf die Zeit und unsere Aussage, die Aussage war... fallende Preise sind grundsätzlich schlecht für eine Volkswirtschaft. Und da würdest du sagen, du stimmst.
Nicht zu. Fallende Preise sind nicht grundsätzlich schlecht.
Genau, und das war die Aussage, deswegen stimmst du zu. Okay, dann kommen wir jetzt zur 7. Aussage, bevor es noch einen Bonus gibt. Zentralbanken können den richtigen Zins grundsätzlich nicht kennen.
Stimme ich zu. Würden auch alle Zentralbanker zustimmen.
Aber sie geben ja den Zins vor.
Nee, sie machen ja nichts anderes als Trial and Error. Also die gucken ja und dann, wenn sie den richtigen Zins wüssten, würden sie ja zum einen nicht diese Abstimmungsprinzipienmechanismen haben. Also ich weiß nicht, wie die Europäische Zentralbank im Detail funktioniert. Ich weiß relativ gut, wie die amerikanische Zentralbank, da wird ja abgestimmt, da kommen dann 20 Fed-Chairs und sagen ihre Meinung und dann wird abgestimmt und so weiter, was ja nichts anderes ist, als wir wissen nicht ganz genau, was wir tun. Wir gucken jetzt mal und dann gucken wir im Monat wieder und so weiter.
Aber würde es da nicht Sinn machen, wenn der Markt den Zins bestimmt und wir Zentralbanken abschaffen?
Boah, das ist ja eine ganz andere Diskussion.
Naja, aber das ist ja die Konsequenz, wenn du sagst, naja, die Zentralbanken können den richtigen Zins nicht kennen. Warum haben wir Zentralbanken?
Ja, Zentralbanken haben wir aus anderen Gründen.
Aus welchen?
Also, da ist auch wieder die amerikanische Zentralbank versucht ja, Preisstabilität mit der schlechten Definition, mit der ökonomischen Definition, das heißt plus 2% und Arbeitslosigkeit. Das Ziel der amerikanischen Zentralbank ist, Vollbeschäftigung und Preisstabilität. Was ja, wie gesagt, Preisstabilität heißt 2% und Vollbeschäftigung heißt ja 4% Arbeitslosigkeit. Und deren Aufgabe ist ja, da einen guten Mittelweg zu finden. Und da gucken sie, also wenn du dir die Briefs durchliest und so, machen die ja nichts anderes. In der Europäischen Zentralbank, soweit ich mitgekriegt habe, machen die jetzt auch noch 50 andere Sachen. Das ist ja Quatsch. Aber die amerikanische Zentralbank sagt immer, die wählen und dann sagen sie am Ende, ja, wir haben die Daten für auf dem Arbeitsmarkt und die Daten vom Consumer und Producer Price Index. Und wir glauben, jetzt ist Zeit zu erhöhen.
Es gab ja mal eine Zeit auf der Welt, in der gab es keine Zentralbanken. Kannst du dir vorstellen, dass eine Welt heute ohne Zentralbanken funktionieren würde?
Vielleicht ein bisschen. Nur glaube ich, und das hat ja sogar Friedrich Hayek zugegeben, dass es Momente gibt, wo eine Zentralbank ganz schön wichtig ist. Hayek hat ja am Ende gesagt, dass er seine Meinung zur Deflation während der großen Depression zurücknehmen möchte. Und dass er sagt, dass es gibt Momente, wo du einfach Geld reinballern musst. Weil du sonst, also die Alternative ist wesentlich schlimmer. Und ich glaube, so Momente gibt's. Ich glaube, es gibt sie nicht so oft, wie Politiker das möchten. Aber wenn wir in so einem Moment sind, ist so eine Zentralbank schon sehr wichtig im Alltag. Und das ist, ich sag Preisstabilität oder Preisstabilität im literarischen Sinne finde ich sehr wichtig. Aber es gibt Situationen, wo immer mal wieder gibt es eine Situation, wo es was Wichtigeres, was Schlimmeres gibt.
Ja, und ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte, wo dir viele Bitcoiner oder Menschen, die der österreichischen Schule folgen, dir widersprechen. Und ich habe eine Podcast-Folge mit Robin Linus aufgenommen. Robin Linus forscht in Kalifornien zu Bitcoin und zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Interview rauskommt, kam die Folge mit Robin schon raus und er hat was in meinen Augen sehr, sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, Geld ist ein Machtinstrument. Der Euro bzw. alle Fiat-Geldsysteme sind im Grunde verdeckte Herrschaftssysteme. Es gibt eigentlich neben der Legislative, Exekutive, Judikative auch eine sogenannte Monetative. Nur sehen das die meisten Menschen nicht. Und das hebelt die Demokratie im Grunde in weiten Teilen aus. Und bei Bitcoin geht es ja im Wesentlichen um diese Trennung von Staat und Geld, um dieses Machtgleichgewicht, das durch dieses Geldsystem entstanden ist. Oder das Ungleichgewicht, das durch dieses Geldmachtinstrument entstanden ist, wiederherzustellen. Was sagst du zu dieser These? Also du kannst jetzt natürlich nicht sagen, ich stimme zu oder nicht, weil da sind jetzt sehr, sehr viele Aussagen drin in diesen Worten. Aber so ganz grundsätzlich, wenn du das hörst, was geht dir durch den Kopf?
Drei Sachen. Das erste ist, der erste Satz war, Geld ist ein Machtinstrument, würde ich so zustimmen. Ja, Geld ist ein Machtinstrument. Geld ist, wer am meisten Geld hat, hat am meisten, also hat, Geld ist sehr stark mit Macht korreliert und umgekehrt.
Aber es geht ja nicht nur darum, wie viel jemand hat, sondern auch wie das Wesen des Geldes beschaffen ist, also wer es erzeugen kann.
Würde ich auch zustimmen. dieses
monetative,
genau, das habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal gehört an der einen oder anderen Stelle. Im Prinzip wird ja die Zentralbank auch durch demokratisch gewählte Leute bestimmt. Das heißt, sie folgt, jetzt kann man sagen, sind wir noch in einer richtigen Demokratie oder sind wir schon Demokratie mit plutokratischen Eigenschaften? Und dass die Demokratie, die Demokratie mit Plutokratie bestimmt etwas, was dann hinreichend unabhängig sein wird, ist natürlich immer schwierig. Ich glaube schon, dass die Zentralbank, zumindest in den USA, wie gesagt, da habe ich jetzt mehr Wissen drüber, nicht so abhängig vom Staat ist, wie die Kritiker das sagen. Also ich finde, Donald Trump hat jetzt 1,5 Jahre geschrien und er hat eigentlich nicht das bekommen, was er wollte. Er wollte ja wieder auf 0 oder 1%, 2% Zinsen und diesen Staat geblieben und jetzt der neue bleibt auch hart, was ja zeigt, dass da schon ein bisschen eine Unabhängigkeit besteht. Wahrscheinlich nicht 100%, klar, aber dass diese Idee, dass die Zentralbank abhängig vom Staat ist und in den Staat...
Einzelnen Personen, die eben Macht und Einfluss haben. Das muss ja jetzt nicht unbedingt Donald Trump sein, das können ja andere Menschen im Hintergrund sein. Da gibt es ja auch massive Verschwörungstheorien dazu.
Ja, wenn diese Zentralbank ein objektives Ziel hat, ist, glaube ich, also sagen wir so, ein objektives Ziel, würde ich sagen, verringert die Chancen, dass sie durch irgendwas stark gesteuert wird, weil man sie immer an diesem Ziel messen kann.
Aber kann das nicht auch sein, dass das ein vorgeschobenes Ziel ist, um quasi alle in den Glauben zu lassen, ah ja, wir machen unseren Job, guckt aber bitte nicht hinter die Kulissen, weil hier werden die Fäden wirklich gezogen.
Das könnte auch sein. Die Frage ist dann nur, ja, das könnte sein. Ist es aber, wenn du sagst, okay, für die meisten oder für die Wirtschaft an sich ist es erstmal wichtig, Preisstabilität und klar, geringere Arbeitslosigkeit. Ist es wichtig, wie wir dahin gekommen sind? Aus welchem Grund? Oder ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir da ankommen?
Ja. Also du siehst quasi, würde ich jetzt rausinterpretieren, diese Dringlichkeit, die Robin Linus bei dem Thema reingepackt hat, nämlich dass Geld ein Machtinstrument ist und dass wir uns quasi mit Bitcoin davon befreien können, beziehungsweise das Machtgleichgewicht wiederherstellen können. Das siehst du jetzt eher nicht, weil du diese Dringlichkeit oder dieses versteckte Machtthema, also diese Monetative, die keiner sieht, das siehst du jetzt nicht.
Ich würde es anders sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie schlecht das mit der Zentralbank funktioniert und wie gut es funktioniert. Und da ist es auch wieder, ich glaube, in Europa hat die Zentralbank viel mehr Aufgaben oder hat sie sich selber auferlegt, dann ist die Frage, woher kommen die Aufgaben? Wieso ist das jetzt plötzlich deine Aufgabe, für Green Investment zu sorgen? Und da sind wir fast schon wieder, oder es ist quasi in deinem, passt zu deiner Theorie oder zu der allgemeinen Theorie, da sind Leute im Hintergrund, die wurden weder gewählt, die haben sich da einfach reingeschlichen und dann, wenn die Zentralbank schlecht funktioniert, müssen wir was ändern, klar. Wenn die Zentralbank in der Theorie ist die Idee einer unabhängigen Zentralbank, dann ist die Frage, wie unabhängig ist sie? Würde ich die Idee schon sehr unterstützen.
Ich will noch über ein Thema mit dir sprechen, bevor ich eine Anfrage an dich habe. Und du bist nicht vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Ja, ich möchte ein Thema ansprechen, was sehr emotional war für mich auch. Was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht hat. Thema Steuern. Wir haben eine Petition eingereicht und wir sind 9 Leute plus externe Unterstützer für den Erhalt der Einjahreshaltefrist bei Bitcoin und Co. Und diese Petition, die hat innerhalb von 2 Tagen schon das Quorum erreicht, also über 30.000 Stimmen gesammelt. Und es war ein krasser Erfolg und ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass es so schnell passieren würde. Und ich habe dir dann davon erzählt und meinte, ja, unsere Petition ist jetzt online, das war letzte Woche. Zeichnest du mit, beziehungsweise macht Familie Idel mit, also quasi deine Familie? Und meintest du, ja, nee, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und du hast diese Petition nicht mitgezeichnet. Warum?
Wobei ich doch dazu sagen muss, zu meiner Ehrenrettung, ich habe gesagt, wenn ich der Letzte die Stimme bin, die dich dazu bringen würde, würde ich es machen.
Also wenn du quasi Stimme,
ja, wenn ich Stimme
30.000 gewesen
wäre.
Genau,
wenn ich Stimme 30.000, hätte ich es gemacht, dir zuliebe, aber nicht aus meinem Gewissen. Und das, da muss ich ein klein bisschen ausholen. Wenn es darum geht, Steuern einzutreiben, Steuern an sich, gibt es ja zwei große Fragen. Die eine ist, wie viel Steuern? Und die zweite ist, wer zahlt sie?
Und es gibt noch eine Frage. Brauchen wir Steuern?
Ja, wie viel? Das ist ja Teil der wie viel Steuern. Weil null wäre dann die Antwort, okay. Wir brauchen keine Steuern.
Okay, ja, mathematisch korrekt.
Genau, mathematisch korrekt. Der denkt zu viel. Und da habe ich in den letzten Jahren eigentlich eine relativ starke Meinung zu entwickelt. Aber noch einen Schritt. So, und jetzt wissen wir aber auch, dass die Frage, die Verteilung der Steuerlast maßgeblich einen Einfluss hat auf, wie die Wirtschaft läuft, wie die Probleme sind und so weiter, welche Probleme im Prinzip verschiebst du.
Ja, deswegen sagen ja Schüler der österreichischen Schule gerne, weg damit.
Genau. Erste Frage, wie viel Steuern? Und da bin ich, glaube ich, näher als an Bitcoinern als alle deutschen Politiker im Bundestag. Weil ich bin der Meinung, wir zahlen zu viel Steuern, wir müssen weniger steuern. Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch mal super spannend. Es gibt eine Auflistung, wofür wir alles Geld ausgeben.
Interessant, oder?
Also wahnsinnig spannend. Würde ich sagen, manche davon sind auch sinnvoll. Manche davon sind Wahnsinn.
Hast du ein Beispiel?
Manche davon, also 10 Milliarden geben wir im Jahr aus für Pensionen für Postbeamte. 10 Milliarden. Dagegenüber stehen, glaube ich, 12 Millionen für Aufklärung und Schutz von sexuell missbrauchten Kindern oder so. 12 Millionen, 10 Milliarden. Wahnsinn. 97 Millionen für Schornsteinfegerpension. Aber die bringt Glück, also das lassen wir. und so weiter. 290 Millionen Künstlersozialkasse, Zuschuss und so weiter. Also kann man sich anschauen. Das Witzige ist, dass die 10 Milliarden Postbeamte stehen direkt unter 12 Milliarden Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Länder. Das heißt, die werden quasi in eine Stufe, also in der Buchung direkt hinter Ukraine-Hilfe. Ukraine-Hilfe, Postbeamte und so weiter. Also musste ich ein bisschen schmunzeln. Und
andere weinen,
ja. Ich bin Herbert Grönemeyer, lache, wenn es nicht zum Weinen reicht.
Petition hast du nicht unterschrieben.
Und da ist jetzt die Frage, unterstützt du was aus falschen Gründen passiert? Und bin mir relativ sicher, dass die SPD diesen Vorschlag gemacht hat, weil sie mehr Steuern eintreiben möchte.
Ja, hat der Klingbeil, glaube ich, selbst sogar gesagt.
Das ist der falsche Grund. Bei der Verteilung sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, dass, wie wir die Steuerlast verteilen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Probleme des Landes oder auf die Ungleichheiten und so weiter. Und ich glaube, dass es eine massive Ungleichheit oder eine massive momentane Verschiebung von alt nach jung geht, die aufhören. Nee, von jung nach alt geht, die aufhören muss. Also ich glaube, junge Leute haben viel zu hohe Abgabenlast und auf Kosten, ja, um Alte zu finanzieren. Das geht mit Renten und so weiter. Und ich glaube, dass, wenn wir das Problem der jungen Leute nicht lösen, dass die genug Geld in der Tasche haben und so weiter, dann kriegen wir richtig Probleme. Also das wäre mein Nummer 1 Problem, was wir lösen müssen. Mein Hauptanliegen in der Steuerpolitik. Und wenn du das lösen möchtest, ist eins der besten Methoden, die Einkommenlast von Einkommen auf Kapitalerträge zu schieben.
Ja, aber es geht ja in der Diskussion zur Haltefrist in keinster Weise darum, dass die Einkommensteuer gesenkt werden soll. Das ist ja ein anderer Kampf. Du kannst ja nicht alles in einen Topf packen, ein theoretisches Konstrukt dir überlegen, das komplett weit weg von der praktikablen Politik ist. Weißt du, du hast ja nicht die Wahl als Bürger. Du kannst ja dich als Ökonom hinsitzen, eine Theorie haben und sagen, es ist besser, die Einkommenssteuer zu senken, aber die Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungen und sowas zu erhöhen. Das ist aber nicht das, was du als Bürger abstimmen kannst. Du hast jetzt einfach nur die Wahl, Haltefrist ja oder nein. Das ist alles. Einkommenssteuer...
Ja, aber das ist ja seit Jahren petieren. Aber denke ich, dass die Lösung für viele Probleme des Landes ist, mehr Kapitalertragssteuer, mehr Arbeitsgemeinschaftssteuer, also Kapital und andere Einkommen mehr zu besteuern, andere Einkommen und Arbeitseinkommen weniger. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich habe hier eine Wahnsinnsidee, möchte Kapital mehr besteuern. Der macht das aus den falschen Gründen und das war, der macht das aus den falschen Gründen, aber im Kern stimme ich ja der Idee zu.
Und er senkt die Einkommensteuer nicht.
Ja, und das wäre meine Kritik gewesen. Und deswegen hätte ich auch gesagt, ja, ich bin da nicht so vehement gegen, aber eigentlich bin ich dafür, Kapital mehr zu besteuern.
Ja, du hast halt dein Modell, das du gut findest und da willst du hin, aber das ist halt überhaupt nicht umsetzbar als Bürger oder als, Praxis und Theorie. Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Aber das Problem ist ja, jetzt gibt's endlich mal was Kapital. Und für mich ist das ja auch jetzt emotional schwierig, wenn du dir die politischen Landschaften anschaust. Weniger Steuern wird gar nicht im Bundestag vertreten. Und meine Idee, Kapital weniger zu besteuern, mehr zu besteuern und Einkommen weniger, ist nur ein linkes Thema. Und das heißt, aber das andere ist ja fast schon rechtslibertär. Das heißt, ich bin sowieso schon hilflos und jetzt kommt einer und sagt, hör mal, die Hälfte deiner Idee nehme ich schon mal mit. Da würde ich mich jetzt nicht gegenstimmen.
Ja, aber das Endprodukt wird ja sein, wir zahlen einfach immer mehr Steuern, fertig. Das ist ja das, wo die Reise hingeht. Weil es gibt mit bis auf ganz wenige Ausnahmen den Fall, dass eine Steuer abgeschafft wird. Die Mehrwertsteuer, die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger, also jetzt ganz grob, ohne in die Details zu gehen, eingeführt, um die Kriegskosten zu finanzieren oder Wiederaufbau zu finanzieren. Wurde sie jemals abgeschafft? Nein. Es gibt sogar noch eine Schaumweinsteuer, die von der Zeit von Otto von Bismarck kam. Die wurde auch nicht abgeschafft. Das heißt, wenn eine Steuer mal kommt, wird sie nicht mehr abgeschafft. Alles, was du als Bürger tun kannst, ist zu protestieren, dass noch mehr Steuern kommen. Und das hat dann mit deinem Modell überhaupt nichts zu tun, weil dein Modell ist halt ein Denkmodell, das mit der politischen Wirklichkeit nichts zu tun hat. Das ist halt meine Kritik an dieser Haltung.
Ich verstehe das auch. Und ich aus diesem Grund, und das hatte ich dir auch geschrieben, hätte ich auch einer Petition nicht zugestimmt, die gesagt hätte, dass wir die Halteschrift abschaffen.
Ja. Ja gut, Klingbeil ist ja eh schon dran.
Genau.
Dafür brauchst du keine Petition.
Der umgekehrten Petition hätte ich auch nicht zugestimmt. Weil ich gesagt habe, so geht's nicht. Aber wenn jetzt endlich mal jemand kommt und sagt, okay, ich gebe dir die Hälfte, was du möchtest, dann sagen, ja, das ist nicht die Hälfte, die ich wollte, aber es ist besser als immer nur zu sagen, nee, ist alles super so, wie es ist, wir brauchen nicht Kapital mehr zu besteuern, weil das war ein Hauptanliegen, was ich habe, die jungen Leute zu entlasten, niemals helfen wird. Und jetzt habe ich zumindest meine 10% Hoffnung, dass wenn wir jetzt endlich mal in den Gedanken kommen und ich möchte, idealerweise wird dann nicht nur Krypto und so weiter, sondern alles Kapital, dann noch mit Sozialversicherungsbeiträgen und so.
Findest du, dass man Bitcoin mit Aktien vergleichen kann? Weil Bitcoin ist doch eher eine Fremdwährung. Also würdest du jetzt in Deutschland Steuern auf den Dollar zahlen?
Du bezahlst ja nicht auf den Dollar, sondern auf die Kapitalerträge, die du durch den...
Soweit ich weiß, werden Fremdwährungen nicht besteuert. Und aktuell zählt Bitcoin ja zu den sonstigen Wirtschaftsgütern. Gold fällt ja auch unter die Haltefrist. Willst du das auch alles abschaffen?
Also alle Kapitalerträge müssen besteuert werden. In meiner Welt, damit junge Leute überhaupt was zum Sparen haben. Es gibt ja immer dieses Argument, ja, aber wenn du dann sparst, ist schlecht für die Sparer. Nee, für die Sparer ist erstmal wichtig, dass du überhaupt was zurücklegen kannst. Und das ist nicht gegeben. Erinnerst du dich, als wir mit Arbeit angefangen haben? Junge Leute, wahnsinnig dynamisch, wie jetzt quasi, nur ein bisschen vorher.
Und nur mit weniger Falten, ja.
Genau. Ich wollte gerade sagen volles Haar, aber das war damals auch nicht. Aber auf jeden Fall, wie wenig Geld man da zurücklegen konnte. Und wir waren Gutverdiener. Haben gut verdient, wir konnten nicht viel Geld zurücklegen.
Nee, das stimmt.
Und das liegt ja vorwiegend an Steuern und Abgaben. Und deswegen bin ich mittlerweile...
Und Lebenshaltungskosten in München.
Ja, und die Lebenshaltungskosten, die ja auch nicht geringer geworden sind. Und deswegen bin ich der Meinung, auf alles, was du verdienst, auch auf den Porsche, auf den Oldtimer, musst du Sozialversicherungsabgaben zahlen, was eine ganz andere Diskussion ist. Und zumindest nicht wesentlich weniger Steuern zahlen als auf den Arbeitsmarkt.
Ja. Ich sehe schon die Kommentare. Irgendjemand würde es reinschreiben, Steuern sind Raub. Ja. Ich warte drauf.
Verstehe ich. Ich bin auch Team weniger Steuern. Ich bin nicht Team keine Steuern. Aber ich bin vor allen Dingen Team weniger Einkommenssteuer. Weniger Einkommensabgaben. Und dann ist die Frage, okay, wo nehmen wir es denn jetzt her? Und dann sind wir bei Kapitalerträgen.
Ja, ich glaube, das ist ein großer Triggerpunkt. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute bis hierher noch schaffen, überhaupt zuzuhören. Aber ich habe jetzt eine ganz besondere Anfrage an dich. Und zwar sucht das Blocktrainer-Team für das Blocktrainer-Event schon seit Wochen jemanden, der pro Steuern ist und der sich traut, vor 1000 Bitcoinern diese Position einzunehmen. Und der René vom Blocktrainer-Team hat mich gefragt, ob ich das Panel moderieren würde, weil... Naja, jedenfalls müssen sie die Pläne umwerfen, weil einfach niemand zusagt. Und dann meinte ich, ich kenne da jemanden, der hat sogar in Ökonomie promoviert. Oh. Und er meinte dann, ja, würde er sich denn vor 1000 Bitcoiner hinsetzen und diese Position einnehmen? Und das Ganze findet statt am 19. September. Ich weiß, du hast Reisepläne, aber man könnte ja kurz mal nach Köln rüber. Die haben vielleicht sogar einen Flughafen, Köln-Bonn oder so. Und dann wieder zurück.
Da bin ich leider nicht in Europa. Also, ich würde diese Position, die ich gerade vertreten habe, auch vor 1000 Leuten, wenn es an einem anderen Tag wäre. Weil ich da fest dran glaube. Aber wie gesagt, mit dem Asterix, dass ich teilweise der Meinung bin, dass ich, glaube ich, was das Steueraufkommen angeht, näher an Bitcoinern bin als alle anderen Politiker an Bitcoin. Ist. Was ja dann so ein bisschen, ich glaube, das macht die Diskussion weniger hitzig. Vielleicht. Also
du kannst ja auch kurz mal einen Abstecher machen außerhalb von Europa. Florian Bruce Boy ist nach Prag geflogen für seinen Auftrag, für seinen Vortrag und kam aus, ich glaube, Singapur war es, aus Asien auf jeden Fall. Also interkontinental.
Bei mir wären es 18 Stunden Flug, ja, 16 Stunden mit Umsteigezeit.
Ach so, du bist... Ah, okay.
Ich bin in Asien, ja.
18 Stunden Flug, ja, das ist natürlich heftig.
Die Verbindung ist nicht gut.
19. September, bist du dir sicher?
19. September.
Okay. Ja, das besprechen wir offline nochmal.
Ja,
aber ich muss dem René jetzt Bescheid geben.
Sieht schlecht aus bei mir. Ansonsten hätte ich das gemacht. Ich habe für persönlich... Ja, warum nicht?
Okay, bevor wir jetzt einen Abschluss machen... Gibt es noch etwas, was du loswerden willst, was ich dich jetzt nicht gefragt habe?
Wer auch eine Bitbox haben möchte, so wie ich, der klickt bitte auf den Link.
Alles klar, okay. Wir machen vielleicht eine Runde 3 im Dezember, je nachdem, was deine Reisepläne hergeben. Und es gibt Spekulationen zum Bitcoin-Preis. Hast du dir Gedanken gemacht, wo der Preis... am 31.12.2026 stehen wird?
Ich glaube, er wird nicht wesentlich höher sein als jetzt.
Hast du eine konkrete Zahl?
Was haben wir jetzt gerade? 62.000 Dollar?
Ich glaube 64.000, 65.000 Dollar.
Vielleicht, ich sage mal optimistisch 70.
70.000 Dollar, ja. Okay, gut.
Ich persönlich glaube, dass die Ölknappheit jetzt so langsam einschlägt. Und dass das die Wirtschaft runterzieht. Und ich glaube nicht, dass Bitcoin sich davon befreien kann.
Alles klar. Robert, ich danke dir für das Gespräch, dass du dich ein zweites Mal traust, in die Höhle des Löwen zu begeben, wie es ein Kommentator auf YouTube geschrieben hat. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt, wie deine Wahrnehmung sich vielleicht auch noch verändert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja.